VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, erster Messetag, 16 Uhr, strahlender Himmel und schön warm hier unterm Glasdach. Zur Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse heiße ich Sie hier in der Glashalle alle ganz herzlich willkommen. Das wird jetzt der spannendste Moment auf der ganzen Leipziger Buchmesse für uns Leser, aber eben viel mehr noch für die nominierten Autorinnen und Autoren und Übersetzerinnen und Übersetzer. Und die möchte ich jetzt mit Ihnen gemeinsam hier begrüßen. Die Nominierten in der Kategorie Übersetzung: Kirsten Brandt, Brigitte Döbert, Claudia Hamm, Frank Heibert und Ursula Keller. Seien Sie herzlich willkommen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat Brigitte Döbert auch ihren Autor, den sie übersetzt hat, mitgebracht, Bora Čosić. Lieber Bora, wo immer du bist, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Sehe mich. Wir begrüßen in der Kategorie Sachbuch Essayistik Werner Busch, Jürgen Goldstein, Ulrich Raulf, Christoph Rippert und Hans-Joachim Schellenhuber. Herzlich willkommen. Und aller guten Dinge sind bekanntermaßen drei. Die Nominierten in der Kategorie Belletristik: Marion Poschmann, Roland Schimmelpfennig, Lies Mommes-Stockmann, Heinz Strunk und Guntram Vesper. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Liebe Nominierte, die Preisjury hat uns in diesem Jahr Ihre Bücher, Ihre neuen Bücher, zur besonderen Beachtung und gefälligst auch zum Lesen anempfohlen. Wir alle hier, so wie Ihre Leserschaft da draußen in den Hallen, in den anderen Hallen außer der Glashalle und in der ganzen Republik, drücken Ihnen jetzt alle kräftig die Daumen. Nicht nur dafür, dass drei von Ihnen hier den Preis bekommen, den Sie alle verdient hätten. Nee, auch vielmehr noch tun wir das für den Erfolg jedes einzelnen nominierten Buches bei seinen Lesern. Und um dies jetzt nochmal zu bekräftigen, als gutes Omen, wenn man so will, bitte ich Sie nochmal kurz Ihre Daumen zu entspannen und einen richtig donnernden Applaus unter das Glashallendach zu senden. Bitte jetzt! Danke, das hilft wirtschaften, würde ich sagen. Bücher lesen ist das eine, Bücher erwerben ist nochmal was anderes. Und da wir ja bei der Buchmesse sind, möchte ich noch einen kurzen Hinweis geben. Alle die 15 nominierten Bücher sind käuflich bei der Messebuchhandlung zu erwerben, die hinter Ihnen dann auch einen Tisch aufgebaut hat. Das nicht vergessen. So, und jetzt möchte ich die Jury begrüßen. Liebe Jury, sie steht in diesem Jahr unter dem neuen Vorsitz von Christina Maitrinke und kommt jetzt hier vielleicht auch auf die Bühne. Jetzt. So, und Frau Maitzinke stellt Ihnen dann später die Jurymitglieder im Einzelnen vor. Ich freue mich jetzt, unsere Ehrengäste begrüßen zu dürfen bei dieser Preisverleihung. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Stange, Dr. Stange, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrter Staatssekretär Dr. Mangold, lieber Martin Bull-Wagner, liebe Marianne Sachs, lieber Benedikt Vöger, lieber Herr Rühler, liebe Frau Magister Ecker, willkommen und herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind und dass die Vertreter von Freistaat, Stadt und Messe uns auch bei der Preisverleihung wieder tätig unterstützen werden. So, und bevor jetzt die Jury loslegt, gestatten Sie mir noch ein kurzes Wort, kurz aber nicht minder herzlich, des Dankes an unsere Preisunterstützer. Ohne gute Partner geht bekanntlich wenig, auch bei uns bei der Buchmesse. Mein besonderer Dank geht an die Gesellschafter der Messe, die Stadt Leipzig und der Freistaat Sachsen als Preisstifter, an unsere Freunde und Partner vom Literarischen Kolloquium um Florian Höllerer und an unsere Preismedienpartner, an das Buchjournal, Cicero und an Deutschlandradio Kultur. Vielen Dank. So, das war die Vorrede. Jetzt darf es wirklich spannend werden. Liebe Frau Maitzinke, liebe Jury, es gilt. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch noch einmal herzlich begrüßen. Und die erste Bemerkung, die mir sehr wichtig ist, die Jury des Preises der Leipziger Buchmesse hat zwar offiziell eine Vorsitzende, aber in Wahrheit handelt es sich um eine völlig demokratisch organisierte Institution. Und deswegen ist es mir eine große Freude, jetzt zunächst meine Kollegen vorzustellen. Rechts außen beginnend Burkhard Müller, freier Literaturkritiker. Daneben Dirk Knipphals, Literaturredakteur bei der Tageszeitung. Dann Sandra Kegel, Literaturredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Neben ihr Maike Fessmann, freie Literaturkritikerin. Dann Alexander Kammann, Feuilleton-Redakteur der Zeit. Und last not least Maike Albart, Literaturkritikerin beim Deutschlandradio Kultur und Deutschlandfunk. Meine Damen und Herren, vor einem Jahr an diesem Ort um dieselbe Zeit hat mein geschätzter Kollege und Amtsvorgänger Hubert Winkels über einen fundamentalen Wandel im Berufsbild des Literaturkritikers gesprochen. Jener sei, so hieß es, immer seltener auf seinem angestammten Arbeitsfeld anzutreffen, sondern als Folge der großen medialen Umwälzungen der letzten Zeit zunehmend auf die performative Seite seines Metiers angewiesen, auf Moderationen, Podiumsdiskussionen, Jurytätigkeiten, Lehrveranstaltungen oder die Mitwirkung an diversen literarischen Events. Das hört sich zunächst ganz gesellig an. Ist es nicht viel lustiger, hier auf dieser Bühne zu stehen in der Sonne, als im stillen Kämmerlein sich über dicke Romane zu beugen? Und ist es nicht entspannter, Schriftsteller zu interviewen, auf Podien knappe Statements abzugeben oder mit Kollegen über Preiskandidaten zu diskutieren, als einsam an der druckreifen Formulierung literarischer Urteile zu basteln? Zugegeben, die Abwechslung gefällt uns Kritikern ganz gut und dem Publikum scheint es ähnlich zu gehen. Es gäbe also keinen Grund zur Besorgnis, wenn nicht das Fundament, auf dem unsere ganze Betriebsamkeit sich entfalten konnte, immer mehr ins Wanken geriete. Im vergangenen Jahr war wenige Wochen vor der Leipziger Buchmesse auf einem Kolloquium des Instituts für Buchwissenschaft an der Universität Mainz die Frage verhandelt worden, ob das Ende der Literaturkritik nahe oder gar schon gekommen sei. Gewiss gibt es in unserer Gesellschaft drängendere Probleme und brisantere Debatten, zumal zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber bei Anlässen wie diesem, wo es nun einmal um Literatur und deren Bewertung geht, sei ein kurzer Blick erlaubt auf den Zustand oder die Situation dieses Gewerbes, dass man, selbst wenn es hier gerade mal nicht den Anschein hat, zu den bedrohten Arten zählen darf. Die Frage, um die es geht, ist allerdings komplizierter. Sie lautet nämlich, müssen wir das Ende eines Begriffs der Literaturkritik avisieren, das zumindest bis vor ein paar Jahren im deutschen Sprachraum noch weitgehend gültig und verbindlich war? Und welche Gründe gäbe es, diesen Einschnitt zu bedauern? Die Literaturkritik, von der hier die Rede sein soll, ist eine Errungenschaft der Aufklärung, also der folgenreichen geistigen Reformbewegung des 17. und 18. Jahrhunderts in Europa und Nordamerika. Damals wurde von Frankreich ausgehend und dann in Deutschland sich entfaltend das Instrumentarium zur Beurteilung literarischer Erzeugnisse entwickelt, aus dem die deutschsprachige Literaturkritik trotz aller seither wirksam gewordenen Einflüsse und Differenzierungen bis heute einen großen Teil ihres Selbstverständnisses bezieht. Dieses aber basiert auf zwei elementaren Unterscheidungen. Die erste ist die zwischen Literatur im weitesten Sinne, zu der jede Art von schriftlich fixierter Überlieferung zählt, und Literatur im engeren Sinne des sprachlichen Kunstwerks, das über einen komplexen Wirkungsmechanismus zur Aufklärung, Bewusstseinserweiterung und Emanzipation des lesenden Publikums beiträgt. Die zweite Unterscheidung betrifft zwischen dem Urteilsvermögen des Laien und dem des fachlich gebildeten Kritikers, der sich nicht nur ein System von Kriterien zur Bewertung literarischer Werke erarbeitet hat, sondern auch als Vermittler jener Werke und jene Werke und deren Qualitäten dem Publikum nahebringen und erläutern kann, was er unter Offenlegung seiner Maßstäbe tun sollte, unkorrumpiert und unbeeinflusst von außerliterarischen, etwa ökonomischen Gesichtspunkten. Da von Anfang an Schriftsteller und Literaturkritiker entweder in Personalunion auftraten oder ihre Texte in denselben Publikationen erschienen, hat sich außerdem der Anspruch etabliert, dass die Literaturkritik den Leser auf hohem stilistischen Niveau informieren, instruieren und unterhalten möge. Tatsächlich besteht die Motivation der klassischen Literaturkritik noch immer darin, aus der ständig anschwellenden Flut der Buchproduktion die literarischen Kunstwerke herauszufischen und ihre Machart gegenüber dem bloßen Lesestoff hervorzuheben, ohne dabei dessen simultane Existenzberechtigung schmälern zu wollen. Und sie geht dabei stillschweigend von der Voraussetzung aus, dass literarisch ambitionierte Schriftsteller die Verfertigung solcher Kunstwerke anstreben oder ihr so nahe kommen wollen wie möglich. Die Selbstbefragungen, Selbstzertrümmerungen und Selbstvergewisserungen, denen sich die Literaturkritik im Laufe ihrer Geschichte wiederholt unterzogen hat, könnten darauf hindeuten, dass man sich letzten Endes noch immer an den Idealen der aufklärerischen Anfangszeit orientiert und ein Unbehagen verspürt, sobald offenbar wird, wie weit man sich im Laufe der Zeit davon entfernt hat. Die eklatante Krisenabfälligkeit der Literaturkritik in Deutschland ist so gesehen auch der Ausdruck der besonderen Bedeutung, die dieses feuilletonistische Genre im kulturellen Selbstverständnis der Nation besitzt. Am Ende des vorigen Jahrtausends erlebte das Genre eine staunenswerte Blüte, von der wir alle hier noch immer zehren. In jüngster Zeit aber mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Allmacht von kapitalistischer Marktwirtschaft und Digitalisierung, die Phänomene wie Zeitungssterben und eine Bildungskrise erschreckenden Ausmaßes mit sich bringt, erstmals und endgültig der aufklärerischen Erfindung namens Literaturkritik die Grundlagen entziehen könnte. Die profunde intellektuelle Auseinandersetzung mit Kunst und Literatur steht ja im Widerspruch zu den Beschleunigungsgesetzen der neoliberalen Gesellschaft. Sie erzeugt keinen Geldwert und lenkt von der Bürgerpflicht das Konsumieren ab, woraus folgt, dass sie zunehmend an Prestige verliert. Es ist sogar denkbar, dass Kritik eines Tages wieder als Miesmacherei und Krittelei in Verruf gerät, wie es während der Zeit des Nationalsozialismus der Fall war. Denn der Markt bevorzugt das positive Denken und die konstruktive Empfehlung. Dieser Prozess wird allmählich zum Gegenstand von Reflexion und Analyse, was ihn jedoch keineswegs aufhält. Auch uns, den vielleicht letzten Mohikanern auf diesem Feld, die sich noch nicht als Kaufberater, Trendscouts verstehen, wird das nicht gelingen. Was wir aber tun können, wir können unsere noch unter, wie man heute schon abwertend sagt, bildungsbürgerlichen Voraussetzungen erworbenen Kompetenzen und Ideale einbringen in unsere neuen betriebsamen Wirkungsfelder. So wie hier im lesefreundlichen Leipzig, wo jedes Jahr eine exklusiv aus Literaturkritikern bestehende, unabhängige Jury die Chance erhält, sozusagen in Umkehrung von Kritik durch die Vergabe von Preisen in gleich drei Kategorien ihre Maßstäbe fruchtbar zu machen. Und solange das noch möglich ist, wollen wir uns nicht beklagen. Ich darf Ihnen jetzt eine Neuerung ankündigen. Wir sehen jetzt einen kleinen Film über die erste Kategorie, die wir hier heute mit einem Preis krönen werden, nämlich die Übersetzung.
Nie kommen sich Schreiben und Lesen so nah, wie wenn Übersetzer zusammenkommen. Denn wer kann das schon beides, Schreiben und Lesen und beides in Höchstform? Und man merkt spürt sehr schnell in diesen Gesprächen, dass sich darin eine lange, jahrhundertelange Tradition fortsetzt. Mein Kollege Ernest Wiechner, selbst ein ausgezeichneter Übersetzer, hat in einem Interview mal gesagt, Übersetzen würde einen jünger machen. Jünger, weil man sich das staunende Lesen der Jugend bewahrt und gleichzeitig ein immer Lernender ist. Die Kategorie Übersetzung, so gesehen, eine Kategorie ewiger Jugend.
Ja, dann bin ich schon wieder an der Reihe und darf Ihnen jetzt einen Kurzvortrag über unsere Nominierten für die Shortlist in der Kategorie Übersetzung präsentieren. Und das ist Maike Albert, genau.
Jede Sprache färbt das Denken und mit den 5 nominierten Übersetzern können wir 5 verschiedene Färbungen des Deutschen erleben, bei denen untergründig die fremde Sprachwelt durchschimmert. Joan Sales Klassiker der katalanischen Literatur Flüchtiger Glanz vermittelt uns den spanischen Bürgerkrieg über 3 Figuren, die bei aller Zerrissenheit Momente großer Intensität erleben. Das schlägt sich auf ihre Ausdrucksweise nieder, die Kirsten Brandt in ein variantenreich schillerndes Deutsch übertragen hat. Auf den hohen lyrischen Ton vieler Naturbilder folgen Szenen voller Derbheit oder Komik, die von philosophischen Überlegungen kontrastiert werden. Jeder der 3 Ich-Erzähler gewinnt eine mitreißende sprachliche Plastizität. Bora Čosić's Die Tutoren ist Balkan-Avantgarde und ein Roman über das Wesen der Sprache an sich, den Brigitte Döbert auf hochkomische, erfinderische und überbordende Weise ins Deutsche gebracht hat. Ihr ist keine Anspielung zu verquer und keine semantische Explosion zu absurd. Ob kolossale Übertreibungen, Reime, Verballhornungen oder Pseudogelehrsamkeit, Sie schneidert Ćosić ein neues Sprachkleid. Der serbische Schriftsteller unterläuft mit seinem aberwitzigen Roman die Bevormundung durch die Sprache. Und Brigitte Döbert stellt dieser Bevormundung gekonnt ein weiteres Bein. Claudia Hamm bewältigt in ihrer Übersetzung von Emmanuel Carrère, Das Reich Gottes, die Herausforderung, sowohl der komplett zeitgenössischen Stimme des Erzählers eine abwechselnd kühle, leidenschaftliche, arrogante oder demütige Klangfarbe zu verleihen und das Seelenleben eines Pariser Intellektuellen zu vermitteln, als auch einen Ton für die ausgedehnten Bibelpassagen zu finden, die dieser Erzähler paraphrasiert. Carrère wagt eine moderne Réécriture und Claudia Hamm gelingt eine großartige Entsprechung, die Paulus und Lukas zu lebensnahen Figuren macht und aus der Bibelexegese eine packende Lektüre. Frank Bascomb, der Held und Erzähler in Richard Fords Roman Frank, stimmt als alter weißer Mann einen Abgesang auf das weiße Amerika an. Dass ihm das auch auf Deutsch gelingt, liegt an Frank Heilbert, der aus diesem Frank eine lässige Kodderschnauze mit Niveau macht. Frank mischt Alltagsidiom mit elaborierten Ausdrucksweisen, ist mal kolloquial, mal hochtrabend, vor allem aber hat er eine Art Sprachallergie gegen Redewendungen wie »Da bin ich ganz bei Ihnen« oder »Kein Thema«. Und Frank Heilbert kopiert diesen Gestus nicht, sondern er findet ihn auf glänzende Weise im Deutschen neu und vermittelt gleichzeitig das Uramerikanische daran. Es ist das sich rasant verändernde Moskau, das Ursula Keller in ihrer Übertragung von Michail Ossorgins wiederentdecktem Roman »Eine Straße in Moskau« so brillant einfängt. Das Beschauliche und Heimelige der Schilderungen des Professorenhaushalts, die Musikalität und der gemächliche Alltag ragen bis in den Satzbau und in den Gebrauch der Diminutive hinein. Die Sprache besitzt eine große Unmittelbarkeit und Plötzlichkeit und wirkt wie hingetupft. Mit Feinfühligkeit kontrastiert Keller das Possierliche, fast schon Tschechow-artige der Interieurs mit den gleißenden Schilderungen der Kriegsversehrten und psychisch Zerrütteten. Die fünf Übersetzer vermitteln jeder auf seine Weise die Vielfalt der Quellsprachen und machen das Deutsche reicher. Danke.
Ja, vielen Dank, Maike Albert. Jetzt wird es zum ersten Mal ganz spannend. Ich darf jetzt Herrn Martin Buhl-Wagner auf die Bühne bitten, den Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Messe. Und er wird den Umschlag öffnen.
Herzlich willkommen Ihnen allen und auch einen herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten für diese ausgezeichneten Werke. Und ich freue mich, dass die Preisträgerin des diesjährigen Preises der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung Brigitte Döbert ist für das Werk von Bora Kozic, Die Tutorin. Herzlichen Glückwunsch Ihnen.
Herzlichen Glückwunsch, Brigitte Döbert. Die erste große Freude haben wir gemacht. Jetzt wird mein Kollege Burkhard Müller eine Laudatio halten.
Unübersetzbar. Es gibt Bücher, denen dieser Ruf vorauseilt, als wäre es ihr Schicksal. Ein trauriges Schicksal, denn es würde bedeuten, dass es aus der Sprache seines Ursprungs nicht heraus kann, und ein umso traurigeres, wenn diese Sprache nicht groß ist. Aber manche Übersetzer und Übersetzerinnen fühlen sich gerade durch solche Achttausender der Literatur herausgefordert. So erging es offenbar auch Brigitte Döbert, die das Opus Magnum des serbischen Autors Bora Čosić ins Deutsche gebracht hat. Die Tutoren. Es ist ein Buch, das 5 Generationen, 150 Jahre und eine unglaubliche Menge von Personal umfasst. Die Geschichte einer Familie in Slawonien, beginnend mit dem Ahnherrn, dem Popen Theodor im Jahr 1828 und endend mit seinem fernen Nachkommen Bora Čosić selbst in den 70ern des letzten Jahrhunderts. Jede Epoche, jede Figur fühlt, denkt und spricht ganz anders, sei es im Duktus eines alten Wörterbuchs, sei es im Kosmos des Tratschs und der hausfraulichen Ermahnungen. Und immer tritt durch die Hintertür des Privaten und Provinziellen die große Historie ein, die es mit den Serben selten gut meint. Brigitte Döbert hat viel Zeit und Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Sie hat recherchiert, wie es so flächendeckend erst heute im Zeitalter des Internets geht, um noch den obskursten Anspielungen nachzuspüren und für jede Nuance den eigenen Ton gefunden. Außer von der Pflicht zur Genauigkeit hat sie sich auch von jener Kühnheit leiten lassen, die man braucht, wenn man dem weit entfernten Fremden in der neuen Sprache eine Heimat schaffen will. Lange Partien des Romans sind in Reimen geschrieben. Oje, denkt sich der Leser, kann das gut gehen? Aber hören Sie einfach mal ein paar Zeilen lang zu. Haken schlagen hat halt Haken, Opa Lobo, du musst was wagen. Löffel deine Suppe aus, hast gelebt in Saus und Braus. Iss nochmal Pilze mit Speck, dann bist du vom Fenster weg. Und liegst du erst einmal im Grab, besuchen wir dich jeden Tag. Papalapap, schnippeti schnapp, die Gäste schwafeln, während sie tafeln. Derweil tritt die Katz die Treppe krumm und Klein Joso tollt herum. So geht es über viele Seiten und es klingt, als wäre es gleich so zur Welt gekommen, wo wir doch jedes Wort davon niemand anderem als der Übersetzerin verdanken. Liebe Frau Döbert, wir danken Ihnen, dass Sie dieses große Werk für uns aus einer kleinen Sprache herübergeholt haben und beglückwünschen Sie von Herzen zu diesem Preis.
Danke, lieber Burkhard. Schon sind wir bei der nächsten Kategorie, Sachbuch oder Essayistik. Sehen wir zunächst wieder einen kleinen Film.
Sachbuch erklärt uns, wenn es gut geht, die Welt. Die Welt ist wirr wie selten und deshalb brauchen wir das Sachbuch. Wir bekommen Dinge mit, die wir vielleicht nicht wissen, die wir nicht beachtet haben oder die wir so in diesem Zusammenhang noch nie selbst gesehen haben, dann wird ein Sachbuch eben zu einem ganz besonderen Buch. Ich kann mich erinnern, als Henning Ritter für seine Notizen, ja, das Buch hieß auch Notizen, den Sachbuchpreis bekommen, so ein ganz wunderbares und weltweises Buch, genauso wie es zu sein hat. Das hat mich sehr gefreut. Es hat mich aber ebenfalls sehr gefreut, als Jörg Barbarowski für sein Stalin-Buch ausgezeichnet worden ist. Also es gibt durchaus Meilensteine in der Sachbuchnominierung und dann auch bei den Preisträgern.
Jetzt wird mein Kollege Alexander Kammann Ihnen noch ein bisschen mehr zum Sachbuch erzählen.
Geschichte und Gegenwart, Natur und Biografie mischen sich bei den Nominierten in der Kategorie Sachbuch. Werner Busch, Adolf Menzel auf der Suche nach Wirklichkeit. Dieser kleinwüchsige Mann war einer der größten Künstler des 19. Jahrhunderts. Von der Gebrauchsgrafik herkommend beherrschte Adolf Menzel sowohl das Zeichnen, das Aquarellieren als auch die Malerei meisterhaft. Adolf Menzels Können lässt sich in Werner Buschs augenöffnendem Buch in Wort und Bild erleben. Ob im Eisenwalzwerk oder beim festlichen Ball, ob bei den Toten auf dem Schlachtfeld oder im Antlitz Friedrich des Großen, der Außenseiter Menzel schaut genau hin, ringt mit dem Realen und vollzieht damit eine schöpferische Weltaneignung. Jürgen Goldstein, Georg Forster, zwischen Freiheit und Naturgewalt. Die Französische Revolution von 1789 hatte ihre Vorgeschichte, und zwar in der Natur. So empfand es jedenfalls ihr Zeitgenosse Georg Forster, der als 17-Jähriger mit James Cook 3 Jahre um die Welt gesegelt war. Jürgen Goldstein zeigt überzeugend, dass ohne dieses Erlebnis, ohne die Südsee und das Eismeer, der spätere politische Forster nicht vorstellbar ist. Denn es waren weniger die Ideen, sondern die Erfahrung, die Forster zum führenden deutschen Jakobiner machten. Folgerichtig deutet der glänzende Stilist Forster die epochalen Umwälzungen seiner Zeit mit Naturbegriffen wie Gärung, Erdbeben oder Vulkan. Die Revolution würde für ihn zum natürlichen Ereignis. Ulrich Rauf, das letzte Jahrhundert der Pferde, Geschichte einer Trennung. Die Pferde waren jahrtausende lang die wichtigsten Helfer der Menschen. Doch wir haben sie heute vergessen, wie wichtig sie noch bei der Geburt der Industriegesellschaft waren. Nun verhilft Ulrich Rauf diesen aus unserem Alltag verschwundenen Weggefährten zu ihrem Recht. Wir hören wieder das Hufgeklapper in den Metropolen vor 100 Jahren, erleben verheerende Reiterattacken, Madame Bovarys erotische Kutschfahrt und jene Pferdekraft, ohne die sich nichts bewegte. Souverän verknüpft Rauf Mensch und Tier, Natur, Technik, Verkehr, Literatur und Kunst. Plötzlich hat man eine andere Geschichte der Moderne vor Augen, als das Pferd sich noch einmal aufbäumte, bevor es vom Motor überrollt wurde. Christoph Ribbert im Restaurant, eine Geschichte aus dem Bauch der Moderne. An diesem Ort geht es nicht nur um gutes Essen. Das Restaurant ist ein spezieller Kosmos, der verrät, wie Kultur und Gesellschaft, soziale Konflikte und Prozesse funktionieren. Christoph Ribbert erzählt von Kellnern und Gästen, von Köchen und Kritikern, von Kriminalität und Konsum. In einer originellen Collage aus hunderten von Szenen montiert Ribbert seine Geschichte des öffentlichen Essens zwischen Fastfood und Gourmet-Tempel. Man liest von brutaler Ausbeutung und über Stilfragen kunstvoller Küche, gesehen mit kulturwissenschaftlichem Blick. Im Restaurant spiegelt sich der gesellschaftliche Wandel, Ungleichheit und Demokratisierung. Hans-Joachim Schellnhuber, Selbstverbrennung, die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Menschen und Kohlenstoff. Der Klimawandel ist vielleicht die größte Bedrohung unserer Zeit. Hans-Joachim Schellnhuber zieht in diesem Buch eine lebendig erzählte Bilanz als Wissenschaftler und als Experte, der seit Jahrzehnten Politiker in aller Welt berät. Zugleich möchte er die Leser wachrütteln und zum Handeln animieren. Klimaschutz als Weltbürgerbewegung. Schellnhuber analysiert den komplexen Klimawandel ebenso wie die komplizierten globalen klimapolitischen Verhandlungen. Erinnert sich zugleich an Schlüsselmomente seines intellektuellen und politischen Werdegangs von Angela Merkel bis Papst Franziskus.
Sie können sich vorstellen, dass die Wahl, die Entscheidung uns nicht leicht gefallen ist. Der Überbringer der frohen Botschaft ist diesmal Herr Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Herr Burkhard Jung, den ich jetzt auf die Bühne bitten darf.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Theodorinnen und Theodoren. Ich darf den Preisträger bekannt geben. Der Sachbuch Essayistikpreis geht an Jürgen Goldstein, Georg Forster, Zwischen Freiheit und Naturgewalt.
Meine Damen und Herren, ich habe die Gelegenheit, ein paar Worte kurz zu sagen, das wusste ich gar nicht. Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Preis, der mich natürlich freut. Ich weiß nicht, wie man ein gutes Buch schreibt. Und zwar deshalb, zum einen gehört Arbeit dazu. Ingeborg Bachmann hat gesagt, eine Kanne Kaffee und ein ausgeschlafener Kopf. Man muss sehr viel arbeiten, aber dann kommt etwas hinzu, was man eben nicht herbeizaubern kann, nämlich der gute Einfall. Fortun beim Thema und all diese Dinge. Von daher ist ein gutes Buch eben auch immer ein Glücksfall für einen Autor. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Matteson Seitz Verlag, der dieses Buch so wunderbar mitbetreut hat. Dank an Andreas Rötzer, dem inspirierten Verleger, stellvertretend für alle anderen. Und ich möchte mich bei dem bedanken, der das Buch überhaupt möglich gemacht hat, der es ein Stück weit mit mir zusammengeschrieben hat, über die Jahrhunderte hinweg, nämlich Georg Forster. Ich zitiere ihn sehr viel, nicht weil mir nichts eingefallen wäre, sondern weil er ein wunderbarer Prosaautor ist, den es wiederentdecken lohnt. Und wenn ich aber einen kleinen Beitrag dazu geleistet habe, bin ich froh. Ich hätte ihm gerne einmal die Hand geschüttelt. Dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch, Jürgen Goldstein, damit Sie nun noch etwas besser verstehen, warum wir diese Entscheidung getroffen haben, wird Maike Fessmann jetzt eine kleine Laudatio halten.
Georg Christoph Lichtenberg nannte ihn einen Hexenmeister der Prosa. Und er war in der Tat ein Meister anschaulichen Erzählens. Er beobachtete genau und schickte seine Beobachtungen durch die Linse der eigenen Empfindsamkeit. Er hat die Natur erkundet, Zivilisationen verglichen, und er wollte die Vernunft nicht vom Gefühl trennen. Er war ein Schwärmer, eine Art früher Frühromantiker, ein Philosoph und politischer Kopf. Der Entdecker, Zeichner, Schriftsteller, Übersetzer und Revolutionär Georg Forster, der an James Cooks zweiter Weltumsegelung teilnahm und 1793 die Mainzer Republik ausrief, hat die Leser mit seiner Reise um die Welt betört. Jürgen Goldstein ist offenbar bei ihm in die Lehre gegangen. Seine Prosa ist anschaulich und unaufgeregt. Auf wunderbare Weise findet er genau das richtige Maß. Sehr fein tariert er das Verhältnis von Originalzitaten und Deutung aus. Entschlossen tritt er hinter seinem Gegenstand zurück, der dadurch umso besser zur Geltung kommt. Nicht nur der 1754 geborene und 1794 mit 39 Jahren in Paris gestorbene Georg Forster erhält in dieser Biografie eine deutliche Kontur, auch seine Ideen wirken noch einmal bezwingend. Etwa die Idee, dass es keine Humanität ohne Vielfalt geben kann. Dass die Vernunft, wenn sie nicht von Anschauung und Gefühl begleitet wird, in Tyrannei umschlägt. Und dass sich Revolutionen naturphilosophisch begründen lassen. Jürgen Goldstein macht uns klar, was eine Weltreise im 18. Jahrhundert bedeutete. Sie war der Inbegriff der Grenzüberschreitung. Georg Forster war 17, als er am 13. Juli 1772 in Begleitung seines Vaters von England aus in See stach. 3 Jahre und 18 Tage sollte die Reise dauern. Die unendliche Weite des Ozeans, seine erbarmungslose Leere, evoziert diese Biografie ebenso wie die entsetzliche Enge an Bord. Die Resolution war ein umgebauter Frachtkahn, voll beladen mit Vorräten, Ersatzteilen, Tieren. Alles gammelte und stank. Die Nahrung war oft schon verdorben. Eine Insel wie Tahiti war nach der riskanten Antarktispassage ein echtes Paradies. Forster wird es später als Modell einer egalitären Gesellschaft nehmen. Zwischen Freiheit und Naturgewalt heißt das Buch im Untertitel. Es lässt jene kurze Episode des Globalisierungsprozesses aufleuchten, als Entdeckungen noch Verheißungen waren, noch nicht auf der Kippe, um in Verlustgeschichte umzuschlagen. Auch Georg Forsters Leben endete mit einer Verlusterfahrung. Jürgen Goldstein fängt sie durch geschickte Montage wie ein Prisma ein. Die Tragik dieses politischen Naturschwärmers hat nichts Heroisches. Sie wird gestreift von einer Art Sanftmut und Schicksalsergebenheit. Als leidenschaftlicher Jakobiner sitzt er am Ende seines Lebens allein in Paris und sieht durch die jakobinische Schreckensherrschaft all seine Hoffnungen zerstört. Noch einmal versucht er, die Revolution als Naturereignis zu legitimieren, das sich, wie der Ausbruch eines Vulkans, nicht aufhalten lässt. In einem Brief an seine längst die Scheidung betreibende Frau schreibt er jedoch wahrheitsgemäß, Zitat, aus der Ferne sieht alles anders aus, als man es bei näherer Betrachtung findet. Jürgen Goldsteins Forsterbuch ist mehr als eine Biografie. Es liest sich wie der Abenteuerroman eines Lebens, voller Erkenntnisse, die bis heute gültig sind. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, Maike Fessmann. Aber jetzt, erfahrungsgemäß warten alle doch auf den einen, den letzten Preis, der immer noch als der wichtigste betrachtet wird, den Belletristikpreis. Um uns einzustimmen, sehen wir erstmal wieder einen kleinen Film.
Der Moment der Bekanntgabe war für mich nochmal eine größere Überraschung als die Nominierung zuvor, weil ich damit nun überhaupt nicht gerechnet hatte. Ein Moment, den man erstmal verarbeiten musste, aber es war natürlich eine große Freude. Ich glaube, die Erfahrung muss jeder für sich machen, wie es ist, wenn man als Gesprächspartner gewünscht ist. Und das ist ja eine wunderbare Gelegenheit, über das zu reden, was einem am Herzen liegt. Für mich persönlich war damit kein Stress verbunden und auch keinerlei Hektik. Es hat Spaß gemacht, mit so vielen verschiedenen Leuten zu reden zu können über das, was mir wichtig ist. Eine Art entspannte Heiterkeit zu erleben, wie plötzlich Lyrik doch eine Aufmerksamkeit zuteil wird, die sie vorher vielleicht nicht hatte. Also ich habe rundum genossen, für das sprechen zu können, was wichtig ist, was mir wichtig ist.
Ja, das ist sozusagen schon Schnee vom vergangenen Jahr. Jetzt auf ein neues. Sandra Kegel wird Ihnen zunächst unsere 5 Shortlist-Kandidaten in der Kategorie Belletristik vorstellen.
Die Rede ist nun von 5 Schriftstellern, die penible Beobachter, kühne Arrangeure und fabelhafte Erzähler allesamt die Welt, die wir bewohnen, ungeahnt neu sortieren. Deshalb sind sie für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, weil sie von den großen Bögen der Geschichte erzählen, ohne das Teilstück zu übersehen, weil sie formale Wagnisse eingehen und sich sprachlich kompromisslos zeigen, weil jedes dieser Bücher auf seine ganz eigene Weise exemplarisch ist. Marion Poschmann wandert in ihrem Gedichtband Berliner Landschaften in die abgezirkelten Räume von Parkanlagen, um von dort den Blick ins Offene zu wagen. Poetologisch folgt sie dem Prinzip der asiatischen Gartenkunst, wonach erst der Hintergrund, heraufragende Berge etwa, den Garten ästhetisch vollenden. Die Reflexion über den Raum und die Dinge zieht sich von Berlin über Coney Island nach Japan und zeigt die Lyrikerin als Flaneurin, die dem Spiel der Sprache ebenso bestechende Einsichten abgewinnt wie der bewohnten Gegenwart. Auch Roland Schimmelpfennigs Roman An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts erforscht Landschaften und urbane Räume. Ein Wolf, der den Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland überquert, eröffnet diesen Reigen aus einer unwirtlichen Welt. Das Tier entfacht die wildesten Fantasien der Menschen, die nicht weniger orientierungslos durch die Gegenwart streunen. In dem bewusst reduzierten Setting zeigt sich das visuelle und situative Gespür eines Autors, dem Momente großer Verlorenheit gelingen. Ein Tier, ein Fuchs nämlich, geistert auch durch Niesmomme Stockmanns gleichnamigen Roman. Schauplatz dieser waghalsigen Schöpfungs- und Untergangsgeschichte ist ein Dorf an der norddeutschen Küste, das eines Tages von einer Flut fortgespült wird. Der Erzähler, der sich auf ein Hausdach rettet, erinnert sich dort an die eigene katastrophische Kindheit. Dabei gerät seine Erzählung selbst immer mehr zu einem alles verschlingenden Strom, während der Autor kühlen Kopf behält und die vielen verschiedenen Handlungsstränge souverän jongliert. Heinz Strunks Roman »Der goldene Handschuh« erzählt aus einer hoffnungslosen Welt, in der die Sprachlosen zu Hause sind. Benannt nach jener Hamburger Kneipe, in der in den 70er Jahren der Prostituierte Fritz Honka verkehrte, überzeugt der raue Naturalismus dieses akribisch recherchierten Dokumentarromans, der nicht wertet und der das Elend nicht ausbeutet und der gerade deshalb seinen Figuren, den Opfern wie dem Täter literarisch gerecht wird. Der Roman Frohburg des Lyrikers Guntram Vesper schließlich entfaltet aus dem Mikrokosmos einer Familie, genauer seiner Familie, die der gleichnamigen Kleinstadt hier ganz in der Nähe entstammt, eine ausschweifende Geschichtssammlung, die aus der Gegenwart weit zurückreicht in den Krieg und die frühe DDR. Die komplexe Architektur des Romans wird zusammengehalten von einem höchst souveränen Erzähler, der manisch beobachtet, Verblüffendes weiß und der 1957 verlassenen Landschaft seiner Kindheit ein Denkmal setzt.
Vielen Dank, Sandra Kegel. Leider, leider kann immer nur einer den Preis bekommen. Das bedauern wir in diesem Fall auch ganz besonders. Ich darf jetzt auf die Bühne bitten, Frau Dr. Eva-Maria Stange, die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst im Freistaat Sachsen. Und sie wird das Rätsel lösen.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an Sie alle auf der Leipziger Buchmesse. Zunächst möchte ich allen gratulieren, die nominiert worden sind und natürlich in ganz besonderem Maße den Preisträgern. Und ich möchte mich bei Ihnen, der Jury, ganz herzlich bedanken, denn Sie hatten mit Sicherheit eine Menge an Arbeit und schwere Entscheidungen. Alle sind gespannt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, den Preis in der Belletristik erhält Guntram Vesper für Frohburg. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank. Mehr kann ich nicht sagen.
Nun kommt die letzte Laudatio. Und ich kann nur noch sagen, dass wir uns auch herzlich bedanken möchten für wunderbare Leseerlebnisse. Jetzt darf ich noch mal weitergeben an meinen Kollegen Dirk Knipheis.
Ja, vielen Dank. Guten Abend. nennen wir das Buch ruhig Roman. Guntram Vespers Roman Frohburg gehört zu den Büchern, bei denen man leicht, ganz schnell auf die großen Begriffe kommt. Opus Magnum, Mammutwerk, solche Wendungen, und zwar ganz zu Recht. Schließlich breitet Guntram Vesper eine umfangreiche Geschichtslandschaft vor uns aus, die von der Gegenwart aus die alte Bundesrepublik, die DDR natürlich, die Nazizeit umfasst und weit in die Geschichte Deutschlands zurückbindet, bis dahin, wohin sonst nur noch die Geschichtsbücher reichen. Es lohnt sich aber, bei diesem Roman nicht nur den großen Bau zu sehen, sondern auf die Ebene der Details zu achten, die Ebene der einzelnen Sätze. Die Sätze sind in dem Roman oft lang. Sie bringen oft gleich mehrere Perspektiven zusammen und sie sind auch stets konkret, geatmet, nah dran an der Mündlichkeit. Insgesamt folgen sie dabei einer Ästhetik des Verknüpfens. Man spürt beim Lesen manchmal gar nicht, wie gleitend diese Sätze einen durch die Zeiten und Geschichten, Namen und Schauplätze tragen. Und genauso folgt der Roman auch auf der größeren Ebene dieser Ästhetik des Verknüpfens. Die große Geschichte, Weltkrieg, Einmarsch der Roten Armee, DDR-Alltag, auch übrigens Alltag des bundesrepublikanischen Literaturbetriebs, wird mit dem Kleinen, der Geschichte Frohburgs und der Familiengeschichte verknüpft. Oder oft auch in sehr wilder Art verwoben. Hinweise auf wildes Erzählen, Karl May, die Geschichte aus Tausend und einer Nacht, auf die man in dem Buch trifft, sind wohl nicht ganz zufällig. Die interessante Frage ist, wer verknüpft und warum? Ziemlich am Anfang, an einer der Stellen, an denen uns Guntram Vesper hinter die Kulissen dieses Romans schauen lässt, heißt es, ich zitiere, die Geschichten, die ich als Kind vorgebetet bekam, waren meist falsch. Erst die Fortsetzung, die ich mir selbst ausdachte, klang einigermaßen wahr, wenn ich sie mir immer wieder erzählte. Man kann in dem Buch die heroischen Verfahren der Moderne entdecken. Bewusstseinsstrom, das harte Nebeneinander des Geschehens in Manhattan Transfer von John Dos Passos. Man kann sich aber auch immer wieder diesen Jungen denken, der sich Geschichten erzählt, in immer wieder neuen Varianten, bis sie, Zitat, einigermaßen wahr klingen. Klingen ist das entscheidende Wort. Seit seinen Kindertagen muss Guntram Vesper das historische Material wie ein Schwamm gespeichert haben. Grundrisse, Lebensschicksale, die ersten Autofahrten. Aber das alles ist jetzt eben geformt, durchatmet, bis es richtig klingt. Wovon dieser Roman handelt, das ist letztendlich immer auch die Übermacht von Geschichte. Kriege, Systeme, historischer Wandel, der über die konkreten einzelnen Menschen hinwegrollt. Diese Erfahrung des 20. Jahrhunderts ist in dem Buch aufbewahrt, und zwar, und das ist wichtig, ohne dass aus den sogenannten kleinen Leuten Helden werden. Der Roman handelt aber auch von dem Erzähler, dem Verknüpfer, den Guntram Vesper der Übermacht der Geschichte entgegenhält. Lieber Herr Vesper, auch Ihr Erzähler hat bei all seinem Können nichts Heldisches. Er ist ein, wie man bei diesem lebenssatten Buch mit Erstaunen immer wieder feststellen kann, erstaunlich junger, immer wieder von sich selbst überraschter Erzähler. Man glaubt ihm gern, dass seine Erzählungen wahr sind. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch noch einmal, Guntram Vesper. Und vielen Dank jetzt an alle, die an diesem Ereignis in irgendeiner Form beteiligt sind oder waren. Dank an meine Kollegen für die wunderbare Zusammenarbeit in der Jury, die uns allen, glaube ich, viel Freude gemacht hat. Danke an alle hier von der Messe für die wunderbare Organisation. Und ich darf noch einmal das Wort an Oliver Zille übergeben.
Ja, was ordentlich beginnt, wird auch ordentlich zu Ende gebracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Preis der Leipziger Buchmesse 2016. Gratulation an alle Preisträger, auch von unserer Seite Dank an die Jury und Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und bevor sich jetzt alles und alle zerstreuen, bitte ich die drei Preisträger noch für ein schönes Foto hier vor auf die Bühne. Und ansonsten wünsche ich uns allen noch gute Messetage hier in Leipzig. Danke.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.